Deutschlandfunk, Andruck.
Die europäischen Regeln sind nicht geeignet, um das Steuerdumping zu beenden.
Der grünen Finanzpolitiker Sven Giegold setzt sich seit Jahren dafür ein, Steuervermeidung und Steuerdumping in Europa zu beenden. Mit gemeinsamen Regeln und Abkommen zur Unternehmensbesteuerung. Bisher hatten er und seine Mitstreiter wenig Erfolg. Denn bei den Mitgliedstaaten überwog meist das Interesse, die großen Konzerne und deren Arbeitsplätze auch mitsamt oder trotz ihrer Tricks im Land zu halten. Ein Land kann sich seit ein paar Jahren diesem Regelungsdruck entziehen. Großbritannien hat eine lange Tradition in Sachen Steuervermeidung und Steueroasen. Wie lang? Das illustriert ein Buch des Journalisten Oliver Bullough, Der Welt zu Diensten, wie Großbritannien zum Butler von Oligarchen, Kleptokraten und Verbrechern wurde, so der deutsche Titel. Peter Carstens mit den Einzelheiten.
Auf dem Höhepunkt seiner Macht kontrollierte Großbritannien etwa ein Viertel der Erde. Der Einfluss Londons reichte von den Bahamas über Indien bis nach Australien. Irgendwo auf der Welt war immer Tea Time, schreibt Oliver Bullough. Die Besitzungen brachten ungeheure Einnahmen in Londons Finanzdistrikt, dem florierenden Epizentrum des Reiches.
Wenn Westminster der Kopf des britischen Empire war und die Royal Navy sein Muskel, dann war die City of London sein Herz, das Geld durch die finanziellen Arterien pumpte, die auf jeden Kontinent und in alle Städte der Erde reichten. Dieser Blutkreislauf hielt das Empire mehr zusammen als alles andere.
Schreibt Bullough im Eingangskapitel seines Buches »Der Welt zu Diensten«, »Butlers of the World« im englischen Original. Er beschreibt darin, wie Großbritannien nach dem Ende des Empire zum Finanzdienstleister von Spekulanten und Verbrechern wurde. Getragen von Neugierde und Empörung schildert der Journalist und Autor spektakuläre Fälle von Briefkastenfirmen auf den britischen Jungferninseln oder inmitten beschaulicher schottischer Städte. Auch die Verflechtung der Finanzwelt, englischer Universitäten und des Hochadels mit russischen und ukrainischen Oligarchen finden breite Beachtung. Obgleich dieses Business zuletzt unter den Umständen gelitten hat. Nachdem mutmaßliche Auftragskiller des Kreml versucht hatten, den Ex-Agenten Sergei Skripal in England zu ermorden, wetterte Premierministerin Theresa May 2015 im Unterhaus, diese Leute oder ihr Geld hätten in Großbritannien keinen Platz. Bülow bezweifelte das schon damals. Nach Ausweitung des russischen Überfalls auf die Ukraine waren die Zeitungen vorigen Jahres voll von Berichten über Putin-Getreue, die nach wie vor in London Millionen Immobilien unterhielten und im Luxus schwelgten, wenn sie ihre Pelzmäntel nicht gerade in Davos vorführten. Bullough beschreibt das am Beispiel des ukrainischen Oligarchen und Putin-Vertrauten Dmytro Fertasch, der mit Provisionen für russische Gaslieferungen ein Vermögen zusammengerafft hat. Wann genau dieses britische Finanzdienstleistertum losging, ist schwer zu datieren. Bullough meint, nach der demütigenden britisch-französischen Niederlage im Streit um den Suezkanal 1957. Die City habe ein neues Geschäftsmodell gefunden und die Bank of England weggeschaut. Bald darauf jedenfalls wurden die britischen Jungferninseln zum ersten Paradies für Briefkastenfirmen, die ihren Heimatländern Steuern entzogen.
Die Inseln waren extrem arm und auf geradezu spektakuläre Weise unbedeutend. Großbritannien nahm sie im späten 17. Jahrhundert in Besitz, hauptsächlich jedoch um anderen, in diesem Fall den Niederlanden, zuvorzukommen. Der Moment, in dem alles anders wurde, kam irgendwann im Sommer 1976.
Der Trick war einfach und ertragreich. Amerikanische Firmen, die sich sozusagen in einem britischen Briefkasten niederließen, zahlten auf ihre Gewinne auf den Inseln nur 15% Steuern, im Gegensatz zu 50% bei sich zu Hause. Es begann die große Zeit der Steueroasen. Wer in der britischen Oberschicht gegen diese unmoralischen Praktiken der City Einwände erhob, bekam zur Antwort, wenn wir es nicht tun, machen es andere. Nun könnte man sagen, die Banker sorgten halt für den britischen Wohlstand. Doch zeigt Bullough am Beispiel der Glücksspielindustrie, dass vor allem einfache Briten einen hohen Preis bezahlten, buchstäblich. Denn nach den Jungferninseln kam Gibraltar dran. Dort siedelte sich, steuerhalber, die Glücksspielindustrie an. Man mag die Wettleidenschaft für einen britischen Spleen halten, doch tatsächlich reißt die krankhafte Sucht Hunderttausende ohnehin ärmere Briten ins Elend. Das Glücksspiel koste jeden Briten durchschnittlich 2000 Pfund im Jahr, so Bullough, und sei das Resultat der deregulierten Existenz des steuerfrei Felsens Gibraltar. Selbst als die klassischen Steuerparadiese nach der Finanzkrise in Verruf gerieten, fand London neue Wege und Orte. Im Kapitel »Der schottische Waschsalon« beschreibt der Autor, wie ein Nebensatz in einer 100 Jahre alten Verordnung es Verbrechern aus aller Welt ermöglichte, unkontrollierte Firmen und Konten in Edinburgh zu eröffnen. Der spektakulärste Fall betrifft den digitalen Raub von 1 Milliarde Euro von Konten des georgischen Staates, deren Spur sich 2015 auf den schottischen Konten einer Firma namens Fortuna United verlor. Für die Staatskasse des kleinen Landes war das verheerend. Bullo beschreibt viele Einzelbeispiele, die nur so lange amüsant sind, bis man sich die Folgen klar macht, wenn etwa Nigerias Oberschicht ihre Gesundheitsbedürfnisse nach London auslagert, während die Landsleute in einem der kargsten Krankenwesen der Welt darben, trotz Ölmilliarden. Dass Amerika und Europa zusahen, wie sich das Land der Geldwäsche verschrieb, sei wohl auch damit zu erklären, dass
es dem öffentlichen Image Großbritanniens so sehr widerspricht, als das Land von Harry Potter, Königin Elisabeth II. Und Downton Abbey als Ort, der durch Ironie, Tradition und ein gehaltvolles Frühstück definiert wird. Kriminelle Banken sind vulgär, und wenn Großbritannien eines bekanntermaßen nicht ist, dann vulgär. Aber die Fakten sprechen eine andere Sprache.
Schreibt Bullo. Sein Buch über die große Geldwäscherei, Steuerbetrug und ihre britischen Butler liest sich einerseits spannend wie ein Krimi. Andererseits versucht der Autor aber auch, halbwegs verständlich zu machen, wie das Ganze finanztechnisch funktioniert. Auch wer Harry Potter oder Downton Abbey verehrt, sollte das durchaus lesen.
Das Fazit von Peter Carstens über Oliver Bullo, der Welt zu Diensten. Wie Großbritannien zum Butler von Oligarchen, Kleptokraten und Verbrechern wurde. Im Kunstmann Verlag erschienen, übersetzt von Rita Grawert und Sigrid Schmidt, 272 Seiten, 26 Euro.